Hallo und herzlich willkommen zum Missionmacher-Podcast für Lehrkräfte der IKK Klassik. Mein Name ist Stefan Sauerzapf und bei mir sitzt der renommierte Sportwissenschaftler und Gesundheitsexperte Professor Dr. Ingo Frohböse. Hallo und herzlich willkommen, Herr Frohböse.
Herr Sauerzapf, ich grüße Sie.
In Ihrer Formel Frohböse gibt's ein Credo, das heißt Dreiklang aus Bewegung, Ernährung und Regeneration. So spiegelt sich gewissermaßen Gesundheit wider. Also es reicht nicht, sich toll zu bewegen, Sport zu machen, wenn man sozusagen die Ernährung hinten runterfallen lässt. Genauso
Sie kennen ja meinen Spruch, Essen und Trim, beides muss stimmen. So lautet es, ja.
Da sehen Sie, plus Regeneration dazu und dann passt es insgesamt. Jetzt haben wir über die Bewegung und was sie auch gegen Stress tun kann in der vergangenen Folge gesprochen. Und heute sprechen wir über die Ernährung. Warum ist denn die aus Ihrer Sicht so extrem wichtig in dem Dreiklang?
Also grundsätzlich ist ja so, dass Ernährung ja erstmal die ganz wichtigen Baustoffe und Energieträger letztendlich für den Körper liefert. Das bedeutet also, dass sie uns auch deswegen beschäftigen, weil wir brauchen es. Wir können ohne Ernährung natürlich überhaupt nicht existieren und leben. Deswegen ist sie erstmal physiologisch wichtig, aber sie ist gleichzeitig natürlich auch kulturell, sozial und vor allen Dingen in unserem alltäglichen Leben ein wichtiger Zeitfaktor. Das bedeutet also, sie bestimmt unser Leben. Nehmen wir nochmal das Beispiel, wenn Sie an die Tankstelle fahren, das machen Sie ja deswegen, um zum Beispiel Ihr Auto so voll zu tanken, dass sie auf die Autobahn des Lebens kommen. So kann man es beschreiben und genauso muss man sich das vorstellen. Nur die Qualität, die gehört eben noch auch mit dazu.
Da tanken ja manche dann auch ihren Körper mit sozusagen.
Ja, so kann man das sagen, weil es gibt ja viel to go dort an den Tankstellen. Dort kann man also beides letztendlich voll tanken und eben nicht nur die Zellen, sondern auch vieles andere auch.
Im Rahmen unseres Podcasts konzentrieren wir uns ja auf das Thema Stress und wir haben bereits verschiedene Einflussfaktoren kennengelernt, wir haben Lösungswege kennengelernt. Ernährung und Stress haben jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun, aber eben doch, und zwar was?
Also erstmal, ich glaube, dass viele Menschen, das kennen viele sicherlich, auch von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, Stressesser sind. Das heißt also, man mümmelt und isst natürlich immer dann, wenn man sich belastet fühlt, wenn man plötzlich sagt, okay, ich muss etwas tun, ich muss mich ablenken, ich muss mich belohnen. Das ist schon mal das Erste. Daran sieht man schon, die Reaktion, offensichtlich die Ernährung und Stress, sind irgendwie wie Zwillinge miteinander verbandelt. Aber komme ich mal zurück zur Sachfrage. Natürlich heißt es, dass wir uns über zwei Dinge Gedanken machen müssen, über die Qualität und die Quantität unserer Ernährung. Wenn ich da mal drüber nachdenke, dann essen wir heutzutage möglicherweise, was die Qualität betrifft, doch nicht das, was der Körper optimalerweise benötigt. Er wird sehr energiegeladen betankt, so kann man es beschreiben. Das heißt, er bekommt sehr fett- und zuckerhaltige Lebensmittel, die zwar schnell satt machen, aber die für viele Funktionen des Körpers eben nicht das Optimale darstellen, weil sie nicht dem Körper die lebensnotwendigen Vitalstoffe, Spurenelemente, Mineralien ausreichender Form liefern. Die Konsequenz ist, dass der Körper natürlich in diesem Aspekt unterversorgt ist. Da können Sie sich vorstellen, er soll Leistung erbringen, ist aber in bestimmten Faktoren unterversorgt. Was heißt das? Er muss sich umso mehr anstrengen oder er kann die Leistung gar nicht erbringen. Heißt beispielsweise, dass unter anderem vielleicht auch deswegen viele Probleme auftauchen, die wir heute einfach mal so akzeptieren. Reizmagen, Reizdarm, Sodbrennen, das sind so Klassiker.
Da gibt es doch viele schöne Sachen dann dagegen.
Die kann man schön einwerfen, ja. Auch das ist ein Konsumgut. Die einen essen Schokolädchen, die anderen werfen sich eine Pille ein. Kann man über eine vernünftige Ernährung, könnte man das viel besser in den Griff bekommen. Deswegen erkennen Sie auch hier schon dran, ja, es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen Stress, Stressbelastung, Reaktion und Notwendigkeit.
Fragt sich an der Stelle, warum so viele Dinge, die man da oben reinwirft, ja, so zuckerhaltig, so wenig gesundheitsförderlich sind.
Ja, das frage ich mich natürlich auch, weil sie offensichtlich erstmal das Belohnungszentrum unseres Gehirns wunderbar treffen. Wir haben ja vorne direkt auf der Zunge so einen Rezeptor, der Süßrezeptor, und der suggeriert, und das wissen wir ja selber, wie lecker so ein Schokolädchen ist und wie gut sie erstmal tut, dass es doch wirklich ganz wichtig ist für den Körper, erstmal belohnt zu werden und dass dieses langfristig, wenn wir es dann häufiger machen, unserer Systeme triggert und dementsprechend ist das Bedürfnis immer mehr und immer mehr und immer mehr genau darauf zurückzugreifen. Also, wir haben unseren Körper bei den meisten doch dann ein bisschen verzogen, in der Stressreaktion möglicherweise auf die falschen Dinge zurückzugreifen. Heißt also, ich würde mir eine deutlich höhere Qualität wünschen, um insgesamt den Körper nicht zusätzlich zu stressen und vor allen Dingen nicht in Ungleichgewicht zu bringen, sodass wir etwas von ihm wollen, was er gar nicht erbringen kann, weil er die Leistung gar nicht schaffen kann aufgrund der Nährstoffe.
Jetzt haben wir ja schon über die Tankstelle und das schnelle Einwerfen gesprochen. Klar, oft ist es der Faktor Zeit. Da sagt man, ach komm, schnell noch irgendwo ein Brötchen beim Bäcker oder bei der Fastfood-Kette irgendwie einen Burger sich reinschieben, geht halt auch schneller und befriedigt eben zumindest mal schnell das Hungergefühl. Vielen, glaube ich, ist klar, so richtig gesund ist das nicht, aber was ist eigentlich gesund? Wo gibt es da einen Leitfaden? Denn da gibt es so viele Trends, die auch durch die Medien getrieben werden, sicherlich auch durch seriöse Medien, aber irgendwie gefühlt jeder Monat bringt eine neue gesunde Hype-Frucht oder Nahrungsergänzungspräparatsgeschichte mit sich. Also wem kann man glauben?
Also Ernährung ist zu einem Massenmarkt geworden. Das muss man ja ganz klar sagen. Das bedeutet also letztendlich, dass wir, auch heute immer wieder erkennen, es wird immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben, eine neue Ernährungsweise, die plötzlich wieder ganz aktuell und ganz attraktiv ist. Den meisten fehlt die wissenschaftliche Grundlage und Basis. Das muss man ganz klar sagen. Und natürlich ist wirklich diese ganze Industrie auch wirklich immer größer gewachsen. Das muss man ja wirklich sagen. Und neue Superfoods tauchen auf. Die einen produzieren das, dann produzieren so sofort die anderen Gegenprodukte. Ja, das heißt, beide Märkte entwickeln sich sehr, sehr stark. Und das stresst natürlich uns selber wieder. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und Sie wissen doch selber, wie viele Menschen dann im Supermarkt sind und auch gar nicht so genau wissen, wenn sie auf den Beipackzettel schauen, ist nun die Ampel drauf, ja oder nein? Ist die Butter nun schlecht oder nicht? Oma hat ja immer gesagt, gute Butter. Plötzlich wird sie wieder schlecht. Und das kann ja wohl nicht sein. Das heißt also, ich glaube, dass wir hier wieder zu reduzierten Gedankengängen einfach kommen müssen. Regional, saisonal, vielfältig. Zwei Dinge muss ich einfach in den Mittelpunkt rücken. Das möchte ich auch immer wieder machen. Das heißt, erstens sollte die Quantität stimmen, also die Menge der Energie, die ich zu mir nehme. Und da essen wir viel zu viel leere Energie, die also zwar möglicherweise erstmal sättigen, aber letztendlich doch dann kein guter Lieferant sind. So, also wissen Sie, wie viel eine Tüte Chips beispielsweise an Aktivität benötigen würde? Wissen Sie, wie oft Sie da Treppen steigen müssen? Wie viele Minuten?
Also ich esse keine Chips, ich weiß das nicht.
Aber nur vielleicht haben wir einen der ganz wenigen unter den Zuhörern und Zuhörern, für den sage ich das mal, das werden 105 Minuten Trepp aufgehen für eine Tüte Chips. Daran sehen Sie schon.
Rauf, nicht runter.
Nur rauf, genau. Wie viel leere Energie da wirklich drin steckt, aber die muss natürlich verbrannt werden. Und diese Disharmonie zwischen Aufnahme und Verbrennung macht das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass wir uns so ein bisschen entfernt haben von Lebensmitteln hin zu Nahrungsmitteln. Das ist ein Unterschied. Lebensmittel ist für mich Real Food, also echte, das beschreibe ich auch bei meiner Formel ja immer wieder, das sind echte Nahrungsmittel, die irgendwo im Boden wachsen, und zwar in einem guten Boden, die nicht mit Pestiziden überlastet sind. Das ist die richtige Strategie. Und wenn ich dann mir noch, und das haben Sie ja schon mal angesprochen, so ein wenig auch Zeit nehme dafür, eben zu essen, Kultur zu pflegen rund um das Essen, auch wieder mir wirklich Zeit nehme zu kauen und zu verarbeiten. Ich glaube, dann habe ich relativ viel gemacht, denn die meisten tanken immer noch viel zu schlecht, und damit auf der Autobahn des Lebens zu fahren, ist wirklich schwierig. Wir haben also so ein bisschen wirklich diese To-Go-Mentalität, und wenn wir doch ehrlich sind, ja, wie kann ein Kaffee, ein viel zu heißer Kaffee in einem Pappbecher, den ich mir noch, wo ich mich das weiße Hemd noch beschlabbere, im Gehen, wie soll das denn schmecken? Da setze ich mich doch lieber mit einer Porzellantaste aufs Mäuerchen, genieße ihn, und genau das gilt für die Ernährung auch.
Aber der soll ja pushen, der Kaffee.
Ja, so sehen Sie das, aber Kaffee sollte natürlich auch schmecken und eben nicht nur aufpushen. Ich glaube, das wäre in seiner Wirkung dieses wunderbaren Gutes doch ein wenig zu kurz gegriffen.
Jetzt sind wir genau bei diesem Punkt, dass vielleicht der Unterschied zwischen gesunden und ungesunden Lebensmitteln vielen Menschen mehr oder weniger klar ist, aber dass es halt schwierig ist, wie man das in den Alltag reinbekommt. Und was heißt dann stressfreie Ernährung? Und wie vermeide ich zum Beispiel, dass ich allein, um mich zu bemühen, mich gesund zu ernähren, schon wieder quasi in einen Stress gerate? Ja, oh Gott, wie mache ich das? Wie viel Zeit muss ich dafür aufwenden? Ist das richtig, was ich da kaufe? Also es ist ja ein bisschen, könnte ja zum Teufelskreislauf auch werden.
Wird es auch sicherlich bei den meisten Menschen, wie gesagt, weil die Angebotsvielfalt ja so groß ist. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, dass regional, saisonal sehr gut wäre. Das Lebensmittel in den Mittelpunkt zu stellen, glaube ich, ganz gut wäre. Dass wir uns nicht immer mit Nahrung beschäftigen müssen. Auch das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Strategie. Und auch hier kann ich immer nur sagen, wir sind nicht dazu geeignet, immer wieder zu essen und zu essen, weil das führt zu Dauerstress im Magen-Darm-Trakt, wenn wir ihn immer wieder mit neuer Energie versorgen. Wir brauchen also Pausen. Aber zurück nochmal zur Auswahl. Und da gibt es natürlich viele, viele Strategien. Und die wichtigste, und das ist sicherlich auch der am besten erforschteste Empfehlung, ist für mich immer, schauen wir mal in den Süden Europas. Ja, da hat es ja sehr schöne Dinge, Entwicklungen gegeben, die wir so zusammenfassen unter dem großen Begriff der mediterranen Diät. Warum ist das der mediterranen Ernährung? Sagen wir es vielleicht besser so, weil Diät wird ja heutzutage nur mit Kalorienreduktion gleichgesetzt.
Ist es aber eigentlich ja nicht.
Ist es eigentlich Diätetik ist also ein Lebensstil, der dadurch geprägt ist, dass er insgesamt sehr gesund ist. Also schauen wir mal, was das Mediterrane ausmacht. in der Qualität und Quantität. Es ist erstmal eine Reduktion von fett- und zuckerhaltigen Lebensmitteln. Ja, verarbeitete Lebensmittel werden da deutlich weniger verzehrt. Wir haben deutlich mehr Lebensmittel und die gehen einher natürlich mit vielen Mikronährstoffen und Spurenelementen, die wichtig und bedeutsam sind. Sie lebt davon, dass sie bunt ist. Bunt heißt eben Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Nüsse, Kerne, Fisch, also variabel, variantenreich. Und auch das ist eine ganz wichtige Botschaft, sie erhöht eben auch die Menge der Ballaststoffe. Warum? Damit wir erstens unserem Körper Energie liefern, auf der einen Seite, aber damit auch der Magen gefüllt ist, ein Sättigungsgefühl sich einstellt und vor allen Dingen dann auch der Darm etwas transportieren kann. Auch die Peristaltik des Darms und die Darmbewegung sich letztendlich dadurch prägt. Das Hungergefühl haben wir ja oft gar nicht, weil wir sowieso in einem Überfluss, in einem Schlaraffenland ja quasi leben, wo uns die gebratenen Tauben quasi einfach so in den Mund fliegen. Und das Letzte ist, einfach mal hinschauen, was so die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Die hat nämlich wirklich gute Empfehlungen, auch eine Ernährungspyramide gemacht. Und da steckt also eindeutig drin, was man zu sich nehmen sollte. Also, wir wissen, dass wir durch eine richtige und gute und vor allen Dingen stressfreie Ernährung, was die Auswahl betrifft, auch innerlich, physiologisch deutlich weniger Stressreize für den Körper erfolgen, weil er ist zufrieden, glücklich und bekommt genau das, was er haben möchte, nämlich Mineralien, Spurenelemente und Energie in guter Qualität.
Wenn ich mir das Setting Schule so vorstelle, und Lehrerinnen und Lehrer, die sehr früh morgens schon da sein müssen, die dann in den Unterricht gehen, die kurze Pausen nur dazwischen haben, Stichwort Zwischenmahlzeit, da ist natürlich der Schokoriegel vielleicht eine schnelle Maßnahme, ne, um den Hunger zu besiegen. Wie können wir das besser machen?
Also erstmal dürfen wir nicht immer das Gefühl verwechseln, wenn wir Appetit haben, dass es direkt Hunger ist. Das heißt also, in jeder Pause zu essen, wir haben ja in Köln dieses wunderbare Wort des Mümmelns, zu mümmeln macht keinen Sinn, weil der Körper eben dadurch gestresst wird, dass er ständig sich eben mit Nahrung auseinandersetzen muss. Er braucht Pausen. Wie der Lehrer und die Lehrerin auch Pausen braucht, um sich geistig zu entlasten, braucht auch der Magen-Darm-Trakt Pausen, um eben nicht immer dauerhaft arbeiten zu müssen.
Das ist der Stress, den Sie jetzt gemeint
haben. Das ist der erste Stress, der daraus resultiert. Ne? Der zweite Stress ist natürlich, der aus der Qualität des Produktes resultiert. Und wenn Sie so gerade sagen, immer diese süßen Riegel, klar sind sie immer bereit, ich muss sie aufreißen und schon kann ich sie snacken. Große Problematik natürlich sind beliebte Seelentröster. Ja, das stimmt, gerade nach einer Stunde, die nicht gut gelaufen ist, braucht man vielleicht so etwas. Liefern kurzfristig Energie, also mal darüber nachdenken, wie könnte man sich vielleicht anders dieses Gefühl vermitteln, zu naschen und gleichzeitig es doch gut zu tun. Vollwertige Snacks wie Nüsse beispielsweise oder auch kleine Vollkornprodukte oder nur in Scheiben geschnittenes Obst oder Beeren oder auch nur mal eine Möhre, ja, helfen hier total. Was heißt das hier? Richtige Nährstoffe, kurze, wenig Energie insbesondere, die vielleicht sogar eben dann so sichtbar am Arbeitsplatz steht, dass es eben dann sofort auffällt, wenn man ins Lehrerzimmer kommt. Ja, da greift man gerne zu und weiß genau, es ist völlig sündenfrei.
Sündenfrei, das klingt wunderbar. Obwohl Essen ja ab und zu auch mal Sünde sein
darf. Muss natürlich.
Muss sogar,
ja, klar,
sehr
muss.
Schön. Okay. Wir machen es jetzt nicht ganz verkehrt. Hier stehen ja ein paar Nüsschen, ein paar Träubchen sozusagen herum und Wasser. Zu unserer Aufnahme. Der Faktor Zeit ist halt ein großes Problem. Ich meine, das Gute an der Nuss oder an der Traube ist, die kann man genauso schnell in den Mund stecken wie ein Schokoriegel. Also da gibt's dann schon nicht so viel Ausreden. Also, wenn wir von dem Snacken weggehen und zur zubereiteten Nahrung gehen, da wird's ja sozusagen zeitaufwendiger.
Ja.
Gibt's denn da konkrete Tipps, wie man es vielleicht ganz gut und effizient für alle, die jetzt nicht sich im Kochen ergehen und da irgendwie noch eine Bestätigung oder sogar Entspannung mit empfinden, wie die es angehen können?
Also erstmal würde ich sagen, immer feste Mahlzeiten. Also wirklich, ich glaube, dass es klar ist, dass man mit sich selber einen Plan schmieden soll und so, dann esse ich, dann mümmel ich oder dann snacke ich. Das ist, glaube ich, die ganz wichtige Botschaft. Nicht immer und auch nicht immer verfügbar machen, das Ganze. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft, weil oft geht man da ja unkontrolliert heran. Das Zweite ist, es gibt ja so einen wunderbaren Trend des Meal Prepping. Meal Prepping heißt, man bereitet also quasi Mahlzeiten vor. Das ist also eigenes To-Go-Food, so kann man es ja insgesamt beschreiben. Also Mahlzeiten vorbereiten in Form von Sachen, die man an sich sehr gut vorkochen kann, auch lagern kann. Das sind die einfachen Dinge, die jeder kennt, auch zu Hause hat. Das ist sowas wie Reis. Kann man lässt sich wunderbar viel besser vorbereiten als eine Nudel, die ja dann, wenn sie zu weich ist, irgendwie pampig schmeckt. Reis geht. Hülsenfrüchte wie Linsen beispielsweise lassen sich sehr, sehr schön vorkochen. Ich bin ein großer Freund von Haferflocken. Oder auch von Getreide insgesamt, das lässt sich sehr schön vorbereiten, auch wenn es eingeweicht ist, schmeckt es sehr gut. Und natürlich auch darüber nachzudenken, vielleicht jetzt gerade in den Sommermonaten, wenn das auch möglich ist, oder im Wintermonat auch mal Obst so vorzubereiten, vielleicht ein bisschen frieren, einfrieren, dass man wie so ein kleines Eis es lutschen kann, oder dann es wird den ganzen Tag frisch bleiben, wenn man es denn morgens einfach gefroren mitgenommen hat. Also Beispiele für klassische Meal Prep sind zum Beispiel eben Müsli vorbereiten, Wraps, kleine Gerichte mit Reis und Linsen oder auch eben Brote. Wichtig ist,
also das gute alte Omas Stulle sozusagen.
Ja, eine Butterdose haben wir früher mit dabei gehabt und ich glaube, das ist wirklich gut. Die muss noch nicht mal aus Plastik sein, sondern die kann aus Metall sein. Plastikfrei ist ja aktuell, glaube ich, auch relativ schön. Kann nämlich in Gläsern, in Dosen wunderbar auch im Kühl- oder Gefrierschrank lagern. Und vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, kann man sogar die Woche planen damit, indem man sagt, ich bereite einige Tage schon im Vorfeld vor, habe also für die nächsten 2 Tage bin ich safe, weil, und das ist an sich das Schöne, ich habe leckeres Essen selber vorbereitet, es liefert mir alles, was ich brauche, ich habe mich damit auseinandergesetzt, es ist völlig stressfrei, weil es sowohl mir Spaß macht und es dem Körper gut tut und letztendlich ist es genau das, was meiner Kultur, meinen individuellen Bedürfnissen auch entspricht.
Das haben wir ja gerade schon. Sie sagten, der Kölner sagt Mümmeln dazu über dieses dauerhafte und vielleicht auch unreflektierte Essen gesprochen, das quasi ohne, dass es ein klares Hungergefühl gibt, einfach so ein Appetit sofort befriedigt wird. Die sagen, da fehlt quasi die Rückmeldung unseres Körpers. Was passiert denn da, beziehungsweise wie kann man dem entgegensteuern?
Ja, richtig, denn wir wissen ja alle, dass wenn wir schlingen, liegen wir plötzlich irgendwann auf der Couch und sagen, oh, jetzt bin ich wieder voll. Das hängt damit zusammen, dass ich ja dem Körper viel zu wenig Zeit gebe, mit dem, was er gerade bekommt, fertig zu werden. Und wir wissen doch, wenn wir langsam essen, Slow Food, hier ist ein wunderbarer Trend auch, wenn wir das zulassen, dann merken wir so nach 15 bis 20 Minuten, dann ist irgendwie ein Signal, allein über die Dehnung der Magenwände, an das Gehirn gesendet worden und sagt, es reicht schon, du bist schon relativ satt. Mache ich das eben nicht, dann überlagere ich die natürlichen Körpersignale. Also habe ich offensichtlich dann viel zu schnell zu viel gegessen und das rächt sich natürlich. Also achtsames Essen steht da so ein bisschen im Mittelpunkt. Zeit lassen, Hunger zulassen, auch mal den wirklich ganz normale Körpersignale wiederentdecken und dementsprechend dann die Sättigungssignale richtig zu interpretieren. Und dann werden wir sehen, wir brauchen gar nicht oft so viel, wie wir meinen. Achtsamer Umgang mit den Nahrungsbestandteilen, glaube ich, macht Sinn. Weil dann können wir uns ganz entspannt hinsetzen, Ablenkung möglicherweise reduzieren und vor allen Dingen gut kauen. Oma hat ja immer gesagt, Jung, kau's 25 bis 30 Mal. Allein daraus ergibt sich eine Langsamkeit und daraus ergibt sich vor allen Dingen eine optimale Vorbereitung des Verdauungsprozesses, weil im Mund passiert ja schon ganz schön viel.
Ich glaube, das haben wir vor allen Dingen verlernt.
Das Kauen, ne?
Ja, also ja. 25 ja. Mal schafft, glaube ich, kaum jemand.
Aber schauen Sie mal, Herr Sautzer, wenn Sie zum Beispiel mal ein Brot jetzt nehmen und Sie kauen es so 20, 25 Mal, dann verändert sich die Struktur, die Konsistenz, nicht nur auch die Struktur und vor allen Dingen auch der Geschmack dieses Brotes. Da ist die Amylase schon tätig geworden, die im Mund nämlich schon geschieht. Und die Amylase, ein Enzym, was dieses Brot vorbereitet. Und dadurch wird es plötzlich ganz süß. Und dann erkennt man schon, das ist schon der erste Verdauungsprozess. Und da sollten wir bei jedem Schritt, bei jedem Schlucken letztendlich hingekommen sein, dass wir den Verdauungsprozess im Mund vorbereiten, denn dort geht's los.
Also vor allen Dingen nicht hetzen, das Essen nicht als weiteren Stressmoment aufladen und dafür muss man sich natürlich die Freiräume auch schaffen können. Das waren jetzt so die allgemeinen Begründungen, warum das so sinnvoll ist. Nochmal pragmatisch wieder auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zugehend, was hätten Sie für Tipps?
Ja, also wenn man mal die Achtsamkeit wieder erlernt, und das würde ich mir wünschen, dann heißt das ja, erlebe die Lebensmittel deutlich intensiver. Und da steckt ja so ein Hintergrund. Ich habe mal so einen kleinen Tipp, wie man das machen könnte. Präparieren Sie ein Lebensmittel in ganz kleine, winzige Stücke. Zum Beispiel ein Schokolädchen, kleine Stückchen, eine Nuss, eine einzelne Nuss, einen Apfel klein geschnitten oder mal ein Brot einfach klein geschnitten. Das sollte man sich dann einfach erstmal anschauen. Wie sieht das aus? Von oben, von unten, von der Seite, von rechts und von links. Dann erlebt man das schon völlig anders, wenn man mal so ein Stückchen Brot mal etwas anders anschaut. Und da erkennt man zum Beispiel Unterschiede zwischen Industriebrot und vollwertigem echten Brot. Das sieht man, wie so etwas aussieht. Dann mal abtasten. Und auch da wissen wir, wenn man mal einen Gegenstand in die Hand nimmt, sind ganz viele Informationen aus den Fingern, die uns Informationen dahingehend liefern, wie ist die Konsistenz dieses Produktes. Und auch das tastet man, Industrieprodukte versus natürlichen Produkten, das kann man erspüren mit den Fingern. Oberfläche, Temperatur, Feuchtigkeitsgehalt, all das lässt sich sehr, sehr schön spüren. Riechen wir mal dran? Also welcher Geruch strömt von diesem Lebensmittel aus? Berühren Sie das Stückchen mit den Lippen. In der Lippe sind ja ganz viele sensorische Qualitäten, die wir aufnehmen können und so kalt, warm und so weiter und so fort, rau, glatt. Dann kommt es endlich in den Mund hinein. Da haben wir drauf gewartet. Und wenn man es dann eben nicht direkt kaut, sondern nur mal ruhen lässt, so ein Stückchen Schokolade, was dann so langsam zerschmilzt, das ist doch ein wunderbarer Genuss, als wenn ich es einfach runterschlucke und kaue. Ich glaube, mal mit der Zunge entlangfahren, diesen Kakaogeruch oder diesen Kakaogeschmack intensiver zu schmecken. Ich glaube, das ist ein echter Genuss.
So machen Sie das bei jedem Stück Schokolade, was Sie selber essen?
Ja, deswegen esse ich auch weniger und vor allem die gute. Und wie Sie glauben mir, deswegen brauche ich auch weniger, weil das intensive Erlebnis führt einfach dazu, dass ich eben sehr viel schneller befriedigt bin von dem, was ich da zu mir nehme. Und dementsprechend heißt es, ich brauche gar nicht so viel. Heißt also, ich vergleiche die Eindrücke dann, zum Beispiel auch kann man lernen, mit dem, wenn ich es dann schneller esse, wo einfach nichts passiert, ich quasi so ein Stückchen inhaliert habe. Und dann werden Sie merken, wie Sie bewusst Geschmack, Konsistenz und Temperatur dann zu einem eigenständigen Erlebnis werden lassen. Viel intensiver, es ist anders und letztendlich, ja, wenn man das dann mit der richtigen Mahlzeit macht, dann hat man wirklich etwas davon. Und ich habe ja gerade schon mal gesagt, allein die Auseinandersetzung des Kauens, die ist schon das erste Grunderlebnis bei einer guten Ernährung.
Also mit der richtigen Mahlzeit ist dann einfach auch eine volle Mahlzeit gemeint. Ja. Das heißt, man könnte jetzt am Stück Schokolade oder an einem Stück Obst das mal trainieren, Üben. Das mal erfahren und dann versuchen sozusagen dieses bewusste Genießen, dieses bewusste Essen, dieses ausreichende Kauen und Schmecken dann auch auf die normale Ernährung sozusagen, auf die normalen Mahlzeiten umzusetzen.
Ja, Sie müssen jetzt wie folgt sehen. Schauen Sie, was ist ein Industrieprodukt? Ein Industrieprodukt muss jedem schmecken. Das ist beige. Ja, und beige heißt letztendlich, dass es keine sensorische Qualität beinhaltet. Und das wieder zurückzuführen, sensorische Qualitäten wieder zu erlernen bei dem, was ich denn tue, mit den Lebensmitteln, die ich mag, die ich liebe, die ich genieße, das ist ein Erlebnis, welches mir Qualität liefert und dass ich dann deutlich weniger Quantität brauche, das ist die Schlussfolgerung, die wir natürlich alle auf der Waage dann positiv erleben können.
Das könnte jetzt noch ein schönes Schlusswort, vielen Dank, Herr Professor, noch ein Anreiz sein für den einen oder anderen, diese Dinge mal auszuprobieren.
Für Sie aber doch nicht, Herr Sauerzapf, oder?
Bitte?
Für Sie auch?
Für mich vielleicht auch, ja, das mag sein. Auf alle Fälle haben wir jetzt über Bewegung gesprochen, wir haben heute über Ernährung gesprochen, fehlt jetzt noch die Regeneration. Wenn ich bei der Ernährung bleibe, gibt es ja den schönen Spruch, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun, was stimmt?
Beides hilft. Das heißt, Ruhen hilft.
In welcher
hilft.
Reihenfolge?
Ich würde mir erst das Bewegen und dann das Ausruhen wünschen. Aber es gibt natürlich viele Strategien, dass wenn ich schon letztendlich der Verdauung ein bisschen Raum geben möchte, dann geschieht das natürlich selbst besser in einer Ruhephase als in einer Aktivphase.
Ja, und nächstes Mal geht es um das Thema Regeneration und Ruhe. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie uns gewogen und bis dahin bleiben Sie gesund und munter. Vielen Dank.
Gerne, tschüss.